ARD.
Die Polizei hat Martin Sellner in Marburg festgestellt und geht davon aus, dass er sich in Marburg oder im Umfeld aufhält.
Martin Sellner ist das Gesicht der rechtsextremen identitären Bewegung. Früher war er ein aufrechter Neonazi, der Hakenkreuze an Synagogen geklebt hat. Heute ist er eine der lautesten Stimmen der neuen Rechten. Es wurde bereits gegen ihn ermittelt, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Ermittlungen sind eingestellt worden und deshalb tourt Sellner weiter mit seinen extremen Positionen durch die Gegend. Zufällig ist Sellner genau an dem Tag in Marburg, an dem auch Daniel und ich in Marburg sind. Eigentlich sind wir hergekommen, um den Rosa-Liebknecht-Zoo in der Burschenschaftsszene aufzuspüren, um den mutmaßlichen Zoodirektor König Ramsinitos zu finden.
Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda!
Aber irgendwie passt diese Auseinandersetzung, in die wir da gerade reingekracht sind, ziemlich gut zu dem, mit dem wir uns bei Wikipedia beschäftigen.
Bekannter wurde der Österreicher Martin Sellner als ein Redner beim Treffen rechter Kreise in Potsdam im November vorigen Jahres, das nach einem Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv bundesweite Proteste auslöste. Und auch den Remigrationsbegriff in den Blick rückte. Die sogenannte Remigration meint die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland. Das ist auch das Thema seines Buches, das Martin Sellner heute mutmaßlich in Marburg vorstellen wird.
Und deshalb ist in Marburg der Marktplatz gut gefüllt mit Gegendemonstrantinnen. Es ist ein Montagnachmittag Ende Juli und in der prallen Hitze stehen Hunderte bereit für die Demo.
Was steht denn auf Ihrem Schild drauf?
Schieb den Sellner ab. Wir zeigen ihm, er hat hier keinen Fußbreit.
Ein paar Tage davor hat Martin Sellner auf X, also ehemals Twitter, gefragt:
Kennt jemand ein gutes Kaffeehaus in Marburg?
Der Sellner wird sich bei irgendeiner faschorechtsgerichteten Burschenschaft verstecken. Und da wird er irgendwie vielleicht heimlich auftreten können, weil das sehr weites Gelände ist, fast parkähnlich.
Ob das stimmt, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, es gab Überschneidungen vom Personal von der Burschenschaft Germania und Sellners identitärer Bewegung. Die Demo setzt sich in Bewegung und zieht hinauf auf den Prügelhügel bis zur Straße, in der die Rheinfranken und die Germanier ihre Verbindungshäuser haben. Die Polizei hat Absperrgitter aufgestellt und bewacht die Burschenschaftshäuser. Davor stehen jetzt rund 1000 Leute. Wenn Martin Sellner da oben lesen will, sieht es jetzt schlecht aus. Da kommt niemand vorbei. Weil viele Marburgerinnen entschieden haben, dass sie das nicht wollen.
Selbst in der Demokratie gibt es Grenzen von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die irgendwie zeigt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ist das die Art, wie man mit Rechtsextremen umgehen sollte? Eine Straße blockieren, verhindern, dass jemand seine Meinung äußert? Muss eine Demokratie sowas nicht aushalten?
Ich glaube nicht, dass Wegignorieren bei der Gefahr von rechts hilft. Ich glaube, dass wir aktiv zeigen müssen, dass wir Rechten keinen Platz geben und dass wir deswegen auch eben in die Oberstadt gehen, wo die Burschenschaften sind.
Ich finde, jede Diskussion muss eine Demokratie aushalten. Aber gegen so Rechtsfaschisten, also Extreme, finde ich, muss die Demokratie nichts aushalten. Die muss sie bekämpfen, weil die haben schon mal ganz viel Unheil angerichtet hier in Deutschland und weltweit und versuchen es immer wieder.
Auch dem Marburger Oberbürgermeister Thomas Spieß stellen wir diese Frage. Muss eine Demokratie das aushalten?
Ja, eine Gesellschaft muss in einem gewissen Rahmen aushalten, dass Leute Dinge erzählen oder Meinungen vertreten, die die Grundordnung der Gesellschaft in Frage stellt. Aber das hat zwei Konsequenzen. Erstens, das heißt nicht, dass man das widerspruchslos aushält, sondern dass man sehr deutlich sagen kann, das, was du hier erzählst, halten wir für gefährlichen Blödsinn. Und genau das tun wir hier. Und das Zweite ist, es gibt Grenzen. Antifaschismus ist Teil meines Diensteides. Das Grundgesetz und die Hessische Verfassung haben einen klar pluralistisch-demokratischen Charakter. Und sie sind klar entstanden aus den Erfahrungen mit dem Faschismus. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, das ist mein Job. Abgrenzung gegen die extreme Rechte ist Teil meiner Aufgabe.
All die Fragen, die wir uns zum Rosa Liebknecht Zoo stellen, spielen sich auf einmal vor unseren Augen ab. Wir sind nach Marburg gefahren, um herauszufinden, was hier vor rund 15 Jahren passiert ist. Und jetzt kracht die Gegenwart rein. Da ist jemand, der die Meinungsfreiheit schamlos ausnutzt. Und das radikal offene System, also die Demokratie, weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Ihn abschieben? Einreiseverbot? Check-User-Abfrage? IP-Range sperren? Wie geht eine Gesellschaft mit sowas um? Also außerhalb von Wikipedia, mit Klarnamen und mit Hunderten von Demonstrantinnen? In Marburg konnte Sellner nicht auftreten, weil die Marburgerinnen dagegen gehalten haben. So wie Eintragung ins Nichts, Karl V. und unzählige andere Wikipedianerinnen, die sich dem Rosa Liebknecht Zoo entgegengestellt haben. Das ist Sockenpuppen Zoo, Angriff auf Wikipedia. Episode 5: Hao Chi. Nach der Aktion von Martin Sellner haben wir das Gefühl, die Stadt Marburg ein bisschen besser zu verstehen. Es passt irgendwie, dass in dieser politisch aufgeladenen Atmosphäre der Rosa Liebknecht Zoo aktiv war. Und in der Zeit, als dieser Angriff stattfand, also Mitte der Nullerjahre, war in Marburg noch ein anderer Wikipedianer unterwegs. Einer, der ebenfalls hier studiert hat und eventuell mehr weiß als wir. Sein Name? Hao Chi.
Das heißt, es könnte sein, dass er König Ramsinitos tatsächlich kennt.
Ja, dass das Kommilitonen waren. Das ist meine These.
Wir treffen Hao Chi in der Marburger Innenstadt. Wir spazieren Richtung Fluss und setzen uns dann auf eine Wiese am Ufer der Lahn.
Ich war bei Wikipedia aktiv unter dem Benutzernamen Hao Chi. Das war 2006. Da war ich 2 Jahre hier in Marburg zum Studieren.
Hao Chi will in diesem Podcast nur so genannt werden, wie er auf Wikipedia heißt.
Also ich komme ursprünglich aus dem Osten und ich habe halt nach der Wende, das ist ja so hier Baseballschlägerjahre oder also Skinheads und Rechte waren ein sehr präsenter Bestandteil meiner Jugend oder meines Aufwachsens. Also da musst du halt gucken, dass du da irgendwie unbeschadet durchkommst und bin schon in so einer Atmosphäre der Angst da auch aufgewachsen.
Es überrascht nicht, dass Hao Chi sich für Themen rund um Rechtsextremismus interessiert. Auf Wikipedia bearbeitet er zum Beispiel den Soziologen Herbert Marcuse. Das ist übrigens der Soziologe, den Cogito II in seinem ersten Wikipedia-Beitrag kritisiert. Hao Chi diskutiert auch mit einem anderen User, ob es einen Wikipedia-Artikel namens Rechtsextremismus weltweit geben soll. Was er damals nicht weiß: Der User ist eine Sockenpuppe des Rosa Liebknecht Zoos. Das erfährt Hao Chi erst durch uns, 16 Jahre später. Außerdem hat Hao Chi noch mit einem anderen Sockenpuppen-Account interagiert, den wir inzwischen gut kennen: König Ramsinitos. Also mutmaßlich ein Zoodirektor des Rosa Liebknecht Zoos, den wir in einer Marburger Burschenschaft vermuten. König Ramsinitos war der Grund, warum wir überhaupt erst nach Marburg gefahren sind.
Wer war die Person, König Ramsinitos? Wer war das, mit dem du damals diskutiert hast? Ein anderer Studierender aus Marburg. Also, das muss dir irgendwie aufgefallen sein. Weißt du, wer das war, mit dem du da geschrieben hast?
Nee, das war auch nicht König Ramsinides, also der sagt mir gar nichts, sondern es war dieser Christoph Tillmann, mit dem ich geschrieben hatte.
Wir klären Hao Chi auf. Ja, er hat mit Christoph Tillmann bei Wikipedia diskutiert. Aber Christoph Tillmann hat sich umbenannt in König Ramsinitos.
Also es kann schon sein, dass ich mit dem in derselben Veranstaltung gesessen habe. Verrückt.
Ich erzähle Hao Chi, dass sich König Ramsinitos für die Machtübernahme der Deutschen Gesellschaft für Soziologie durch Hans Freier interessiert hat. Und dass er bei Wikipedia schreibt, nochmal seinen Prof danach zu fragen, wer ihm das Amt angetragen hat. Ich frage Hao Chi, welchen Prof fragt man denn da, wenn man an der Uni Marburg studiert?
Ich hätte jetzt an Dirk Kessler gedacht. Also der hat zumindest so ein breites Wissen und der hat ja auch Geschichte der Soziologie. Hatten wir, glaube ich, beim Kessler.
Ach.
Also wer anders würde mir jetzt nicht einfallen. Die Einführungsveranstaltung, also wo die ganzen Soziologen durchgegangen wurden, das habe ich alles bei Dirk Kessler gemacht und das war auch eine Institution hier.
Wie war Dirk Kessler als Professor?
Also Dirk Kessler würde ich als sehr charismatischen Professor beschreiben. Also das war immer spannend, ihm zuzuhören. Der hat ja auch hier so eine kleine Lokalkolumne gehabt. Der war also aber auch so ein Stück weit so ein alter Professor, also jetzt nicht vom Alter her. Der hat ja da, glaube ich, auch noch politisch stand er jetzt nicht im linken Lager, würde ich mal sagen, sondern halt so sehr so Tradition.
Hao Chi findet, Kessler habe ein sehr leistungsorientiertes, elitäres Verständnis von Wissenschaft und Bildung. Und damit ecke er an. Dirk Kessler spricht sich damals zum Beispiel für Eignungstests aus.
Das war auch das Gesicht, würde ich mal sagen, so der Uni. Der war damals bei mir auch Dekan zu der Zeit. Und der war ja damals der große Verfechter, also der wollte den BA nicht haben.
BA steht für den akademischen Grad Bachelor, der zu dieser Zeit im Zuge des Bologna-Prozesses eingeführt wird. Kessler findet das nicht gut. Er klagt gegen die Einstellung des Soziologie-Diplomstudiengangs. Im Wikipedia-Artikel über Dirk Kessler ergänzt eine Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos namens M.B. Thieskötter folgende Details.
In einem Artikel der Frankfurter Rundschau vom 20.11.2006 wird Kessler mit der Bemerkung zitiert, er habe sich nur deswegen zum Dekan wählen lassen, um dieses Verfahren anzustrengen. Dieser Darstellung hat Kessler allerdings widersprochen.
Die Sockenpuppe gibt als Quelle für diese Info eine Stellungnahme an, die Dirk Kessler auf der Webseite der Uni Marburg veröffentlicht hat. Damit ist klar, der Rosa Liebknecht so weiß, wer Dirk Kessler ist. Es spricht vieles dafür, dass wir ihn gefunden haben. Dass Dirk Kessler der Professor war, zu dem König Ramsinitos gehen wollte.
Eine andere Person, die uns da aufgefallen ist, die sich auch sehr intensiv damit auseinandersetzt, ist die Person Christoph Tillmann bzw. König Ramsinitos. Sagt Ihnen dieser Wikipedianer etwas?
Gar nichts. Interessant. Nee.
Das ist die Stimme von Dirk Kessler. Wir rufen ihn an und fragen nach.
Weil, also wir haben auch so ein bisschen die Vermutung, dass es da recht viele Studierende gab von der Uni Marburg, die in dem Bereich da auch damals bei Wikipedia aktiv waren. Und König Ramsinitos schreibt eben, also einerseits, dass er Soziologie, Religionswissenschaft und Philosophie studiert an der Uni Marburg. Und er bringt sich eben auch sehr aktiv ein in diese Hans-Freier-Diskussion und schreibt dann, so jetzt, salopp zusammengefasst, jetzt hört mal auf mit dieser Streiterei, ich frage jetzt meinen Prof, wie Hans-Freier Chef der DGS wurde. Und da habe ich mir dann gedacht, der muss dann ja eigentlich zu Ihnen gegangen sein, oder?
Es wäre plausibel, aber das Blöde ist, dass ich mich nicht mal an den Namen erinnere. Interessant. Keine Ahnung.
Kesler kann sich an so einen Studenten nicht erinnern. Was uns aber auffällt, ist eine zeitliche Nähe. Dick Kesler ist selbst bei Wikipedia aktiv. Seit 18. September 2006. König Ramsenitos ist seit 29. September 2006 aktiv, also 11 Tage später. Ist Dirk Kesler sich wirklich sicher, dass er König Ramsenitos nicht kennt? Wir schicken ihm alle Hinweise, die wir zum etwaigen Zusammenhang zwischen Cogito II, der Uni Marburg, König Ramsenitos und anderen Sockenpuppen des Rosa-Liebknecht-Zoos haben.
Wer diese Menschen sind, die sich Cogito II, Christoph Tillmann, König Ramsenitos, M.B. Thieskötter nennen, weiß ich natürlich nicht. Und um was es sich bei dem Rosa-Liebknecht-Zoo handelt, schon gar nicht.
Wir haben Hinweise, was König Ramsenitos an der Uni Marburg studiert hat, wer sein Professor gewesen sein könnte, wann er wahrscheinlich an seiner Magisterarbeit geschrieben hat. Wir vermuten, dass er in einer Burschenschaft war. Wir kennen sogar den Stadtteil in Marburg, in dem er gewohnt haben soll. Wir kennen vermutlich einen seiner Kommilitonen und wissen, dass sein Wikipedia-Account ganz am Anfang mal Christoph Tillmann hieß.
Wir haben jetzt diesen Alias, aber wir wissen halt immer noch nicht, wer der Typ ist.
Ich weiß doch auch nicht weiter, das ist alles scheiße.
Warum?
Ich habe das Gefühl, wir haben halt alles abgeklopft, was abzuklopfen war. Ist wahrscheinlich nicht wirklich so, aber mir fällt jetzt gerade auch einfach nicht mehr ein, was man sich noch angucken könnte. Wir brauchen jetzt halt irgendwelche Ideen.
Ja, das war jetzt, das ist raus.
Was ist raus?
Die Verzweiflung. Ja, tötet mich.
Kannst du das Licht ausmachen? Was machen wir morgen?
Oh, ich weiß es nicht. Erstmal wieder sacken lassen und nachdenken. Neuen Anlauf nehmen.
Ja. Naja. Mal gucken.
Bis morgen.
Ja, bis morgen.
König Ramsenitos. Das ist ein mutmaßlicher Direktor des Rosa-Liebknecht-Zoos, der uns durch die Lappen geht. Unsere Recherche könnte hier zu Ende sein. Das letzte Lebenszeichen des Rosa-Liebknecht-Zoos bei Wikipedia reicht bis zum 23. März 2016. Da sperrt ein Wikipedia-Admin den Benutzer mit dem Namen Chemischer Bruder. Die Begründung?
Rosa-Liebknecht-Socke. Keine Besserung erkennbar.
Chemischer Bruder hat rund 6 Jahre lang, ohne viel Aufsehen zu erregen, die Wikipedia bearbeitet. Er hat zum Beispiel den Artikel angelegt, der von den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015 in Köln handelt. In einem anderen Artikel verlinkt er wenig später die Webseite von 1%. Das ist ein Verein, der Stimmung gegen Flüchtlinge macht und vom Bundesamt für Verfassungsschutz mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. 1% wird von Philipp Stein betrieben, einem Rechtsextremen, der in Marburg studiert hat, und dort Mitglied der Burschenschaft Germania war. Stein war Pressesprecher von deren Dachverband, der Deutschen Burschenschaft. Mitgründer von 1% ist wiederum ein Gründer des Instituts für Staatspolitik, also die Organisation, die im Campus-Magazin der Bundeswehr-Uni eine Anzeige geschaltet hat. Es würde passen, Chemischer Bruder könnte eine Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos sein. Aber ich finde in den Diskussionen bei Wikipedia keine Begründung, kein Check-User-Antrag. Der Admin, der Chemischen Bruder gesperrt hat, heißt Ottberg. Ich schreibe ihm eine Nachricht und frage ihn, wie er zu dem Schluss kommt, Chemischer Bruder ist eine Rosa-Liebknecht-Socke.
Lieber Herr Schattleitner, ich hatte damals beim Sockenexperten Hotzro nachgefragt. Er hat mir meinen Verdacht bestätigt.
Sockenexperte trifft es ganz gut. Als ich mich im Archiv durch hunderte Check-User-Anträge gelesen habe, hatte ich mehrmals das Gefühl, Hosro weiß etwas, was niemand anderer weiß. Hosro erkennt den Sockenpuppenzoo so genau, der muss einen Wissensvorsprung haben. Ottberg schreibt uns, dass Hosro tatsächlich mehr über eine Person des Rosa-Liebknecht-Zoos wisse.
Rosa Liebknechts Eltern wohnten um 2009 im Raum Dortmund.
Dieser Hosro weiß also angeblich, wer die Eltern von Rosa Liebknecht sind, also die Eltern von einem Zoodirektor. Und er behauptet auch zu wissen, dass eine Person hinter Rosa Liebknecht in Marburg und danach in Berlin studiert habe. Wir haben Hosro dreimal im Laufe dieser Recherche angeschrieben, ohne eine Reaktion zu bekommen. Schlussendlich haben wir ihm sogar eine öffentliche Nachricht auf seinem Wikipedia-Profil hinterlassen. Ehrlicherweise ein ziemlich verzweifelter letzter Versuch. Er hat darauf mit zwei Wörtern reagiert.
Kein Interesse.
Die Person, die wahrscheinlich weiß, wer hinter dem Rosa-Liebknecht-Zoo steckt, möchte nicht darüber reden. Okay, sehen wir es ein. Wir finden König Ramsinitos nicht. Und wie immer, wenn wir an einem Punkt nicht mehr weiterkommen, gehen wir ein paar Schritte zurück. Wir wissen, der rechte Sockenpuppenzoo hat mindestens zwei Zoodirektoren. Sie kontrollieren jeweils eine ganze Liste an Sockenpuppen, mit denen die Wikipedia auf rechts getrimmt werden soll. Der eine, König Ramsinitos, tut das mutmaßlich als Student aus dem Marburger Burschenschaftsmilieu heraus. Aber was ist mit dem anderen Zoodirektor, Cogito 15? An der Uni Bochum haben wir mit Hilfe von KI-Modellen Texte miteinander verglichen. Einerseits Texte vom Zoodirektor Cogito 15 und Texte von Cogito 2, also dem Account, der in einer E-Mail mutmaßlich seinen echten Namen genannt hat. Die Ergebnisse waren nicht eindeutig. Um zu beweisen, dass dieselbe Person dahinter steckt, reicht das nicht. Genauso wenig wie der ähnliche Name der Accounts oder die auffallende Vorliebe für Platon, die Cogito 2, Cogito 15 und Dominik Winter gemeinsam haben. Oder dass Dominik Winter bei einer Kranzniederlegung fotografiert wurde, gemeinsam mit Vertretern der Neuen Rechten, deren Wikipedia-Artikel von Accounts des Rosa-Liebknecht-Zoos bearbeitet oder angelegt wurden. Das alles kann Zufall sein. Klarheit kann uns jetzt eigentlich nur noch einer geben, nämlich die Person, die mutmaßlich hinter Cogito 2 steckt. Dominik Winter. Wenn wir wissen wollen, ob er wirklich etwas mit dem Sockenpuppenzoo zu tun hat, dann sollten wir ihn wahrscheinlich einfach mal dazu befragen. Aber Dominik Winter ausfindig zu machen, ist erstmal gar nicht so einfach. Im Internet hört Dominik Winter irgendwann scheinbar auf zu existieren. Bis er dann auf einmal doch auftaucht. Allerdings nicht im Internet. Robert Andreasch, der in München arbeitet, ist Dominik Winter an einem eher ungewöhnlichen Ort begegnet.
Ich traf auf im NSU-Untersuchungsausschuss. Ich als Journalist, er als Mitarbeiter des für die AfD anwesenden Abgeordneten. Plötzlich, in den meisten Sitzungen war es ein anderer Mitarbeiter. Das hat mich verwundert. Also A, täusche ich mich oder ist es wirklich? Und B, arbeitet er für die AfD-Landtagsfraktion oder einen Abgeordneten? Und C, es taucht ein anderer Name auf. Es tauchte nicht mehr auf, sondern... Also er hatte offensichtlich seinen Nachnamen geändert.
Dominik Winter heißt in Wirklichkeit anders. Seinen echten Namen nennen wir hier aus rechtlichen Gründen nicht. So einfach kann es manchmal sein. Wenn Dominik Winter heute anders heißt, zum Beispiel weil er geheiratet hat, dann ist ja klar, warum wir seine Spur verloren haben. Und dann wissen wir jetzt auch, wo wir sie wieder aufnehmen können. Bei der AfD im Bayerischen Landtag.
Ich suchte einmal mal das Geburtsdatum von ihm raus. Da Er hatte sein Geburtsdatum halt im StudiVZ-Profil drinstehen.
Wir sind auf einer Webseite des Bayerischen Innenministeriums. Wir wollen eine einfache Melderegisterauskunft zu Dominik Winter beantragen. Das heißt, wir fragen seine Adresse ab. Das kann jeder und jede machen, wenn man die nötigen Infos hat.
Hoffen wir jetzt einfach mal, dass der wirklich nur in München wohnt, weil sonst wird es natürlich schwierig.
Wenn wir mit diesen Daten jetzt einen Treffer kriegen, dann wissen wir, dass Dominik Winter sich umbenannt hat.
Ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter und dann...
Die Person konnte ermittelt werden.
Okay. Wir haben die Adresse von...
Gut.
Ja.
So schnell geht das? Da schaut kein Mensch mehr drüber.
Wir googeln den neuen Namen von Dominik Winter und kriegen Treffer auf der Webseite des Bayerischen Landtags. Das sind lauter Anfragen an die bayerische Staatsregierung von Abgeordneten der AfD. Und unter diesen Anfragen steht sein Name.
Der ist halt seit 2020 offensichtlich sehr fleißig, wenn es darum geht, parlamentarische Anfragen zu stellen für Abgeordnete der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Und das so ungefähr ab Juni 2020, nach dem, was ich bislang gefunden habe.
Dominik Winter war Mitarbeiter im Bayerischen Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex. Der Mann, der 2011 am Grab eines geistigen Wegbereiters des Nationalsozialismus getrauert hat, untersucht also Jahre später, wer politisch dafür verantwortlich ist, dass der nationalsozialistische Untergrund mindestens 10 Menschen ermordet hat. Und das alles auch noch für die Fraktion einer Partei, die der Bayerische Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet. Was muss eine Demokratie aushalten? Rechtsextreme wollen Diskurse besetzen und Institutionen übernehmen. Sie wollen in den Landtag, in den Bundestag und in das Hart-aber-fair-Studio. Der Staat tut sich schwer damit, etwas dagegen zu machen, es zu verhindern. Weil Menschen zu verbieten, ihre Meinung zu sagen, das widerspricht dem Grundgedanken der Demokratie. Und das kann nur das allerletzte Mittel sein. Und so ist das auch bei Wikipedia und dem Rosa Liebknecht so. Der Grundgedanke von Wikipedia ist ja, jeder und jeder kann mitmachen. Und genau das müsste man in Frage stellen, wenn man von vornherein verhindern wollen würde, dass hunderte Sockenpuppen die Wikipedia auf rechts drehen. Man müsste die Regeln von Wikipedia ändern. Man müsste das offene System abschaffen. Nein, gewisse Dinge muss man aushalten. Aber dieses Aushalten heißt nicht, aushalten, zuschauen, nichts machen.
Das ist so ein Neubaugebiet, offensichtlich in den letzten paar Jahren hochgezogen. Und dann sind die da eingezogen. Tatsächlich steht der Name auf dem Klingelschild. Ich würde denken, dass man auch ziemlich schnell auffällt, wenn man da unterwegs ist.
Da geht Licht an.
Das ist er. Ja, ist es.
Das ist Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Mein Name ist Christoph Schattleitner. Recherche: Daniel Laufer und ich. Skript: Miku Sophie Kümel, Daniel Laufer und ich. Executive Producer THZ Media: Robin Brömer. Executive Producer SWR Kultur: Christian Lerch. Senior Producer THZ Jasmin Baomi. Dramaturgische Beratung Miku Sophie Kümel. Rechercheassistenz Nikolaus Krajan. Originalmusik Wouter Rentemar. Distribution und Beratung SWR Kultur Chris Eckert. Technische Produktion und Sounddesign Wouter Rentemar. Fact-Checking Pia Stendera und Michael Kees. SprecherInnen: Wolfgang Boos, Robin Drömer, Julia Glasewald, Jan Jaroschek, Sonka Vogt. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Theresa Emmert, Amy Fox, Hanna Herbst, Isabella Mannig, Aileen Mutlu, Natascha Strobel, Lena von Holt und alle, die mit uns gesprochen haben. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch, der Funk-Podcast, was diese Woche wichtig war. Die Kolleginnen von Funk fassen für euch alles zusammen, von Politik bis zu den Aufregern bei TikTok. Und sie gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht. Außerdem sprechen sie mit Expertinnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.